Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier JUMICO 2009 auf der neuen Messe in Stuttgart. Herzlich willkommen. Wir treffen uns heute unter diesem Thema Denk an deinen Nächsten. Dieses Thema über diese Konferenz, das über dieser Konferenz steht, ist entnommen aus Sprüche 3, die Verse 27 und 28. Da steht: Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder. Morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Aus Sprüche 3. Denk an deinen Nächsten. Wir wollen zunächst an Jesus Christus denken, unseren Herrn, und mit ihm reden. Ich bete. Wir danken dir sehr, unser himmlischer Vater und Jesus Christus, dass wir diese Konferenz hier haben dürfen. Danke, dass wir uns frei und offen treffen dürfen und auf dich hören, auf deine Worte hören und auch über dieses herrliche Thema nachdenken. Und ich bitte dich, Jesus, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, was uns irgendwie abhalten möchte, auf dein Wort zu hören. Herr, und dass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt und Frucht trägt. Herr, segne diese Konferenz. Amen. Wir werden heute Morgen hier nicht singen, weil dieser Raum von der Akustik ein bisschen schwierig ist. Können Sie bei anderen Konferenzen oder Treffen später dann nachholen. Wir werden gleich einsteigen in dieses Thema Hallo Brutsbruder oder von wegen Blutsbruder, Entschuldigung. Es gibt ja eine Filmszene, die in den Herzen von vielen jungen Menschen, jungen Männern und alten Männern wirklich drinsteckt. Und auch oft nachgemacht wird. Ich habe diese Geschichte gestern gehört, dass eben diese Filmszene nachgespielt wurde auf neu. Und zwar hat einer sich den Finger blutig gestupft. Und hat er gedacht, jetzt machen wir Blutsbruderschaft. Und hat seinem Freund nebenan auf die Nase geschlagen, der sie geblutet hat. Und hat seinen Finger dann an die Nase gehalten und hat gesagt, jetzt sind wir Blutsbrüder. Diese Szene, Filmszene Winnetou, wo Old Shatterhand und Winnetou sich verbrüdern, sich anrützen und zusammengehen, viele kennen sie. Da geht dieses Thema zurück, Blutsbruder. Ich bin von der Deutschen Indianer Pioniermission, mein Name ist Reinhold Schwamm, ich habe heute Morgen die Moderation hier und unsere Missionare sind in Brasilien und Paraguay, also in Südamerika, dort und die Indianer. Und unser Wunsch ist, dass diese Indianer Blutsbrüder werden durch Jesus Christus, in Jesus Christus zu uns. Heute Morgen ist Johanna und Johannes Kunze unter uns und Bernhard Möck. Die drei werden uns durch dieses Thema führen. Ich bitte euch beide mal vorkommen, nach vorne zu kommen. Und zwar Johannes Kunze wird zunächst eine Bibelarbeit halten und die Hanna Kunze wird dann berichten, was sie dort in Paraguay bei den Indianern erleben, vor allem wie sie dort arbeiten, wie sie dort unter Indianern missionieren. Die Hanna Kunze ist Arzthelferin von Beruf, hat dann 2 Jahre eine Bibelschule in Eidlingen absolviert und seit 2000 ist sie in Paraguay als Missionarin tätig. Der Johannes Kunze ist von Beruf zunächst Fernmeldehandwerker, ist ein Beruf, hat er gelernt damals bei der Post, hat dann noch eine Bibelschulausbildung gemacht und ist 1981 bis 1983 war er Kurzzeitmissionar bei der DEPM und seit 1993 ist er Missionar in Paraguay. Sie sind verheiratet seit 19 Jahren, haben 3 Kinder. Und ich möchte die Hanna fragen, was war ihr schönstes Erlebnis 2008 mit Jesus Christus?
Das letzte Jahr war besonders schön für uns, weil es eine kleine Erweckung gab. Es haben sich viele Indianer für Jesus entschieden. Und das führt zu einer großen Freude, wenn Menschen Jesus finden. Lange findet schon Missionsarbeit in Pipocun, Paredi statt. Und der eine und andere findet irgendwann mal zu Jesus, aber es war immer bisher eine kleine Gruppe. Und jetzt haben viele Indianer zu Jesus gefunden und wir können neu starten in diesem Jahr mit Bibelstudien und einfach mit Lehre. Und was noch ein besonderer Höhepunkt war, wir hatten einen Seminar in Bibokou vom Fluch zum Segen und anschließend in Paridi. Und viele Gläubige, die jahrelang schon dabei sind, haben gemerkt, dass sie noch Bindungen haben. Ihr altes Leben. Und Gott möchte, dass sie die Bindungen loslassen. Kleine Kinder werden nach der Geburt zum Medizinmann gebracht. Und dort bekommen sie einen Waldnamen. Und dieser Waldname soll ihnen Schutz geben für ihr späteres Leben. Auch Schutz vor Krankheit, Schutz vor bösen Geistern. Und dieser Geheimname wird eigentlich nie preisgegeben. Und diese Menschen wollten diesen Namen nicht sagen. Sie hatten Angst davor, dann zu sterben. Und durch diesen Kurs wurde ihnen bewusst, dass Jesus möchte, dass sie davon ganz frei werden. Und die alte Teresa, die erzählte in der letzten Nacht, am zweiten Tag von dem Studium, in der letzten Nacht, hatte Gott zu ihr geredet und ihr klargemacht, dass sie öffentlich vor der Gemeinde das sagen soll, dass sie zwei von ihren ältesten Kindern einen Waldnamen gegeben hat. Und sie hatte den Mut aufzustehen und diese Waldnamen zu bekennen. Und die Tochter war so froh, dass die Mutter diesen Waldnamen gesagt hatte und sagte, ja, sie hat ihrem Sohn auch einen Waldnamen gegeben und sie möchte diesen Waldnamen auch sagen und sich davon lösen, von diesen Bindungen. Und so haben sich viele auch ermutigt gefühlt, aufzustehen. Und wir haben gebetet um Vergebung, um Befreiung. Und eine große Freude kam in ihr Leben.
Herzlichen Dank. Die Hanna wird nach der Bibelarbeit von Johannes Kunzi erzählen, wie sie arbeitet unter Indianer, wie sie Freundschaftsevangelisation unter Indianern betreibt. Und zunächst aber eine Bibelarbeit von Johannes Kunzi zu dem Thema Freundschaftsevangelisation.
Guten Morgen miteinander. Ich bin Missionar, wie ich das genau geworden bin, ist eine sehr schwierige und komplizierte Sache geworden. Aber ich bin jetzt Missionar und das freut mich riesig. In Deutschland gibt es ja verschiedene Dialekte. Habt sicher schon mitgekriegt, zu welchem Dialekt ich gehöre, wo ich geboren bin. Großbodwa, Hof und Lembach. Ich spreche Schwäbisch. Hoffentlich ihr auch. Und auf der Bibelschule haben sie mir versucht, immer wieder den Dialekt abzugewöhnen. Ich war in Adelshofen, in Korndal, in Unterweissach zeitweise. Und keiner hat es geschafft, mir richtig Deutsch beizubringen. Die Hauptschule damals hat auch versagt in diesem Punkt. Und dann komme ich als Missionar nach Paraguay und auf einmal soll man Sprachen perfekt lernen, das heißt Dialekte richtig sprechen. Schon komisch, hier versucht man es uns abzugewöhnen als Schwäbisch und dort sagt man, da ist das die Voraussetzung, um das Herz der Indianer zu erreichen. Wir sind deutsche Missionare, die in der Weltmission stehen, in einer Mission Gottes, die die ganze Welt erreichen will. Und die Position von uns Missionare ist ganz unterschiedlich. In der ersten Welt, wenn wir Deutsche als Missionare uns in der ersten Welt befinden, dann haben wir irgendwie das gleiche Niveau. Dann gehören wir irgendwie dazu, da kennen wir uns aus. Diese Position, die ändert sich aber in der dritten oder vierten Welt. Wenn wir da als Deutsche hinkommen mit unserem Laptop, mit unserer Kleidung, mit unserem Lebensstil, dann gehören wir automatisch zu einer höheren Schicht. Oder durch unsere berufliche Ausbildung werden wir gleichgesetzt als Lehrer oder gleichgesetzt als Arbeitgeber. Wir grenzen uns ab von der armen Bevölkerung. Das ist ein Privileg und andererseits auch eine große Gefahr. Ein Privileg, weil man irgendwie Achtung findet durch die Umstände und andererseits eine Gefahr, um sich nie ganz richtig integrieren zu können zu den armen Leuten. Und ich denke, bei uns Deutschen ist es dran, einmal umzudenken, dass durchaus Missionare gibt, die anders leben in der Welt. Dass Verachtung und Verfolgung und so weiter auch sein kann. Und das ist irgendwie uns deutsche Missionare ein bisschen fern, außer wir stehen direkt in so einer Situation. Grundsätzlich gilt aber, Missionare, das sind Gesandte von Jesus Christus. Wir sind Spezialisten in Sachen Bibel. Wir sind Spezialisten, wenn es um Vergebung und Erlösung zum ewigen Leben bei Gott geht. Das sind die Themen und in diesen Bereichen, denen kennen wir uns aus. Es ist egal, wie viel Geld, wie viel Bildung oder sonst etwas uns zur Verfügung steht. Unser Auftrag, unser Spezialgebiet ist unabhängig von den äußeren Umständen. Es geht darum, Menschen zu Jesus zu führen. Im Alten Testament finden wir eine Begebenheit oder eine Geschichte oder eine Missionarin, die im Zusammenspiel mit einem Propheten und ungläubigen Dienern einen Helden, einen wichtigen Mann von Aram zum wirklichen Glauben führte. Die Geschichte finden wir in 2. Könige, Kapitel 5.
Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrem Herrn: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist.
Erster Punkt: Eine Sklavin führt ihren Herrn zu Gott. Hier wird ein großer Held beschrieben, aber heute wollen wir mal einmal blicken auf das Mädchen, auf das kleine Mädchen, ein armes Mädchen. Es wurde bei einem Raubzug gefangen weggeführt. Was das für das Mädchen bedeutet, wissen wir nicht. Schock, Vergewaltigung, Entwürdigung, Gefangenschaft, Zukunftslosigkeit und so weiter. Das sind Begriffe, die für die meisten von uns irgendwie unbegreiflich sind. Nur Betroffene können da mitreden. Oder wurde die Familie der Sklavin ermordet und ihr ganzes Anwesen zerstört? Was da wirklich geschah, die Bibel berichtet es nicht. Das Normale in solchen Situationen ist immer wieder, dass Menschen anfangen, ihre Feinde zu hassen, dass sie unbändige Wut haben gegen ihre Unterdrücker oder irgendwie nach Rache sinnen. Aber in diesem Abschnitt von dieser Sklavin lesen wir nichts. Zweitens, die Sklavin hatte Mitleid. Mitleid. Sie litt mit dieser Familie. Sie war bis aufs Äußerste betroffen von dem Elend ihres Herrn, von seiner Hoffnungslosigkeit. Aussatz oder Lepra war die Krankheit. Er war ein Todeskandidat. Und sie hatte Mitleid, sie litt richtig mit dieser Familie. Aussatz, das bedeutet ein langsamer Zerfall des Körpers. Es beginnt mit leichten Verfärbungen der Haut, gefolgt von Gefühlsverlust an den betroffenen Stellen. Dadurch verliert der Körper die Kontrolle über die entsprechenden Bereiche. Verletzungen können nur noch über die Augen erfasst werden. Die Krankheit schreitet immer weiter fort. Stinkende Wunden machen die Kranken zum Außenseiter der Gesellschaft. Der sichere Tod ist eingeleitet. Ein hoffnungsloser Fall war dieser Naaman. Drittens, Aussatz wurde im Alten Testament zum Sinnbild der Sünde. Die Sünde erfasst den ganzen Menschen. Es gibt keine Heilung. Der Tod ist eingeleitet. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle Menschen sind Sünder und leben todsicher auf den ewigen Tod zu. Es gibt keine menschliche Hilfe. Sie sind hoffnungslose Fälle. Nur noch heute glauben nur noch wenige ernsthaft an die Bibel, an Gottes Wort, welches die Wahrheit ist. Viele wollen nichts mehr hören von ewiger Verdammnis. Sie werden böse, wenn sie von Christen erfahren, dass es eine ewige Verdammnis gibt und sie hoffnungslos verloren sind. Keiner oder nur wenige sind noch offen für diese Botschaft. Aber dieser Glaube ist eine Grundlage der Mission. Christen, die glauben, dass es eine Verdammnis gibt, haben Mitleid. Sie leiden. Christen leiden mit. Deshalb werden sie aktiv und treiben weltweite Mission voran. Macht es uns wirklich Kummer, wenn jeden Tag Menschen verloren gehen? Oder wie viel lassen wir uns dieses Mitleid kosten? Sind wir in diesem Bereich glaubwürdige Christen? Die Sklavin, das junge Mädchen, konnte nur einen mitleidigen Satz aussprechen. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Mehr konnte sie durch ihre Position nicht sagen. Aber trotzdem, durch diesen einen Satz, hat ihr Herr, ihr Patron, das Evangelium erfahren. Er bekam durch sie die Freudenbotschaft. Er erfuhr durch sie, wo er Hilfe und Rettung finden konnte. Der Prophet, ein Mann Gottes, der in Verbindung mit Gott lebt und das macht, was Gott von ihm will, da ist eine Verbindung zwischen einem Mann und Gott. Aber die Hilfe ist immer allein bei Gott. Die Verbindung Mann Gottes bringt Naaman sofort mit seinem Hintergrund in Verbindung. Im Animismus gibt es Menschen, die Götter manipulieren, damit sie machen, was wir Menschen wollen. Man versucht, seinen Willen mit Hilfe der Götter durchzusetzen. Solche Menschen sind gesucht, die Macht haben, die Sachen verändern können. Viertens, Naaman sucht Hilfe bei Menschen und durch Menschen.
Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dazu an den König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.
Menschen suchen menschliche Lösungen, Lösungen, die sie gewohnt sind. Ein Mann in seiner Position hat Beziehungen zu den höchsten Stellen. Sein König ist gleich bereit, seine Beziehung und seine Muskeln spielen zu lassen. Sein Herrscher schreibt seinen ausdrücklichen Wunsch an den Herrscher von Israel. Politiker wollen und können nur politisch ihre Anliegen lösen. Auch wenn es um Aussatz oder Sünde geht, sind sie am Ende mit ihren Möglichkeiten. Der König von Israel weiß, dass es nur bei dem lebendigen Gott Hilfe gegen Aussatz gibt. Er ist nicht Gott, und von daher ist er am Ende seiner Macht angelangt. Er ist geschockt, und mit Entsetzen sieht er den Wunsch seines Kollegen als Ursache für einen Krieg an. Wenn es um Errettung von Aussatz geht, wenn es um Errettung von Sünde geht, gibt es keine Hilfe bei uns Menschen. Die Suche nach Hilfe bei Menschen bringt nur Folgeprobleme. In diesem Fall helfen keine Beziehungen, keine gesellschaftliche Stellung, keine menschliche Macht. Leider konnte und wollte der König von Israel Naaman nicht an den Mann Gottes weiterleiten. Fünftens, Gott findet den suchenden Menschen.
Und das geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatz und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan. Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein.
Gott findet den suchenden Menschen. Der Mann Gottes wird aktiv und hilft seinem König auf die Sprünge. Naaman soll erfahren, dass Israel einen allmächtigen Gott hat und einen Prophet vor Gott. Elisa leitet den Hilfesuchenden zu sich und damit zu Gott. Hoffnungsvoll reist Naaman zu Elisa. Eine genaue Vorstellung, wie so eine Heilung aussehen soll, hat Naaman. Wunder, Heiler heilen immer mit eindrucksvollem Getue, mit geheimen Riten und mit versteckten Sachen, mit lautem Anrufen ihres Gottes. So sieht eine Wunderheilung normalerweise aus. Also Naaman wusste, wie so eine Krankenheilung stattfinden wird. Anschließend wird ein großes Honorar verrechnet und die Sache ist perfekt. Und genau so muss solch eine Wunderheilung geschehen. So war seine Vorstellung. Wir Menschen haben oft genaue Vorstellungen, wie Gott wirkt. Aber Gott ist viel größer und vielseitiger. Er benutzt Mittel und Wege, die für uns Menschen unbegreiflich sind. Aber eines ist sicher, er lässt sich von allen ehrlich suchenden Menschen finden. Er will, dass alle zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihnen dadurch geholfen wird. Oft stehen wir Missionare und Christen uns selbst im Wege. Wir lernen, wie man eine Gemeinde baut. Wir lernen, wie man eine Gemeinde in die Selbstständigkeit führt. Alles geht nach erprobten Methoden und Strategien. Gott soll dann auch noch das machen oder so machen, wie wir es denken. Aber Gott ist größer. Er lässt sich nicht an eine Strategie von uns binden. Er begegnet Menschen, wie und wodurch er will. Wir Christen sollten offen sein für sein Wirken ohne feste Vorstellungen. Wir sollten treu ausharren an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat. Dranbleiben und das Beste für die Stadt suchen, in der wir leben. Dranbleiben am Weitersagen von Jesus in unserem Umfeld. Wir glauben, dass Jesus aus dem Kleinen und Unscheinbaren Großes machen kann. Treue und Ausharren ist gefragt. Sechstens. Enttäuschung und Bitterkeit folgen auf zu feste Vorstellungen. Naaman ist beleidigt. Er ist enttäuscht bis in die Tiefe seines Herzens. Er wird nicht einmal von Elisa empfangen. Keinerlei Anstand hat der Mann Gottes. Er setzt sich über alle üblichen Regeln der Kultur hinweg. Er zeigt keinerlei Respekt vor dem Heerobersten. Er schickt seinen Knecht mit dem einfachen Rezept, 7-mal im Jordan untertauchen. 7-mal untertauchen. Ist Naaman vielleicht ein dreckiges Schwein? Oder was soll so ein Blödsinn? Tief gekränkt und enttäuscht zieht Naaman wieder heimwärts. Er kann die einfache Sache nicht begreifen. Er ist geschockt und fassungslos. Im Alten Testament finden wir viele verschiedene Methoden, wie Gott Menschen gerettet hat. Das Gemeinsame ist immer der Glauben an Gottes Wort. Die Errettung geschieht immer durch einen aktiven Glauben. Der Akt ist immer sehr einfach und für alle möglich. Zum Beispiel bei Noah. Noah baute eine Arche, Alle wussten, dass eine Flut kommen wird. Alle wussten, dass sie verloren werden. Aber nur Noah und seine Familie gingen in die Arche. Es war ganz einfach. Sie glaubten Gott und das zeigte sich dadurch, dass sie rechtzeitig in die Arche eintraten, damit sie rechtzeitig die Rettung in Anspruch nahmen. Oder das andere Beispiel bei Mose, die eherne Schlange. Wer dem Wort Gottes glaubte, schaute auf die eherne Schlange und schon wurde er gerettet. Ganz, ganz einfach. Jeder konnte das machen, aber nur jeder, der glaubte, schaute auf die Schlange und wurde gerettet. So gilt es auch bis heute noch überall auf der Welt. Wer den Namen von Jesus anruft, der wird gerettet. Wer glaubt, ruft den Namen Jesus an. Glaube ist immer eine aktive Sache. Nur ein aktiver Glaube bringt die Erlösung. Also wer richtig an Jesus glaubt, der übergibt sein Leben Jesus Christus und bittet um Vergebung seiner Sünden. Damit beginnt ein neues Leben mit Jesus. Eine lebendige Beziehung zeigt sich im Gespräch mit Jesus. Lebendige Christen sind und bleiben im Gespräch mit Jesus. Oder man kann es an diesem Punkt festmachen. Durch das Gebet verschmilzt sich unser Wille mit dem Wille Gottes. Danach sind wir bereit, den Willen Gottes auszuleben. Siebtens, Diener, ungläubige Diener verhelfen Naaman zum aktiven Glauben.
Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich es nehmen werde, und er drang in ihn, es zu nehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagte zu ihm, geh hin in Frieden.
Vers 14 sagt, oder Vers 13, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan. Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter. Für mich hochinteressant, diese Diener von Naaman waren ungläubige Menschen. Und trotzdem motivierten sie ihren Herrn, das zu machen, was Gott ihm gesagt hat. Die ungläubigen Diener hatten eine gute Menschenkenntnis. Sie überredeten Naaman, doch das Einfache zu tun, nach Gottes Wort zu handeln und zu leben. Wir Menschen sind bereit, alles nur erdenklich Mögliche zu machen. Auf den Knien einen Berg hochrutschen, Pilgerreisen bis an das Ende der Welt durchführen, jede Menge Geld bezahlen oder an den letzten aufwendigen Zeremonien teilnehmen. Nichts ist uns zu teuer oder zu kompliziert. Aber das Einfachste ist uns zu primitiv. Dabei geht es nur um den schlichten Glauben an Gottes Wort. Dieser Glaube zeigt sich wie bei Naaman durch das Handeln nach Gottes Wort. Rein ins Wasser und 7-mal untertauchen. Ganz, ganz einfach und kostenlos. Und mit einem vollen Erfolg. Es wird berichtet, sein abgestorbenes Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Mannes. Dankbar kehrt Naaman zu Elisa um. Er ist von einer Freude erfüllt und er ist bereit, gehörig dafür, für seine Heilung zu bezahlen. Achtens, Gott kann man nicht bezahlen. Naaman will bezahlen, aber Elisa nimmt nichts an. Er lässt sich nichts aufdrängen. Und die Situation, wissen wir von den Kapiteln davor und danach, die Situation bei den Prophetenschülern war sehr ernst. Es ging sehr arm zu. Sie hatten zum Beispiel nicht genug zum Essen oder nicht einmal eine eigene Axt, um Holz zu schlagen. An Geld fehlte es in vielen Bereichen. Trotzdem blieb Elisa hart und nimmt nichts von Naaman an. Gott kann man nicht bezahlen. Gottes Hilfe und Wunder sind nicht bezahlbar. Gott möchte, dass Menschen ihm ihr Leben zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sie sich von Gott gebrauchen lassen. Gott kann man dienen, aber Gott kann man nicht bezahlen. Er lässt sich nicht mit Geld oder Opfer abspeisen. Viele denken, ich gebe Gott meinen Zehnten und damit hat er sich dann auch schon. Vielleicht will aber Gott, dass du ihm ganz nachfolgst und ihm dein Leben ganz zu seiner Verfügung stellst. Also keine Abspeisung, sondern ganze Nachfolge. Naaman hat erkannt, dass es keinen Gott gibt als der lebendige Gott von Israel. Eine super Gotteserkenntnis. Gleich erkennt er, dass es nicht gut ist, zwei Götter zu dienen. Aber er ist seinem König unterstellt und deshalb muss er schlechte Kompromisse eingehen. Er muss mit zum Tempel des Rimons und sich vor ihm niederbeugen. Er bittet um Vergebung und Elisa entlässt ihn in Frieden. Eine Sache ist die richtige Gotteserkenntnis. Die andere Sache ist, mit Gott richtig zu leben. Wenn wir Menschen richtig nach Gottes Wort leben wollen, dann müssen wir sein Wort kennen. Dies bedeutet, sein Wort selbst studieren oder von anderen gelehrt zu werden. Bei Naaman war dieses nicht möglich. Trotzdem darf er in Frieden gehen. Oft ist in der weiten Welt ein gutes Bibelstudium nicht möglich. Und trotzdem bekommen an Gott glaubende Menschen den Frieden Gottes. Sie bekommen den Frieden Gottes in ihr Leben, weil sie es nicht besser wissen und keine anderen Möglichkeiten haben. Ganz schlecht ist dagegen, gegen besseres Wissen zu handeln, wie zum Beispiel Gehasi. Neuntens, ein trauriges Ende.
Als er nun von ihm weg eine Strecke Weges gegangen war, da sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman geschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen hat, was er ihm gebracht hatte, so wahr der Herr lebt, wenn ich nicht hinter ihm herlaufe und etwas von ihm nehme. So jagte Gehasi Naaman nach. Als Naaman sah, dass jemand hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, kam ihm entgegen und sagte, Friede. Er sagte, Friede. Mein Herr sendet mich und lässt sagen, siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Männer von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Wechselkleider für sie. Da sagte Naaman, tu mir den Gefallen, nimm zwei Talente. Und er drängte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und nahm zwei Wechselkleider und gab es zwei von seinen Dienern, und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Haus unter. Dann entließ er die Männer, und sie gingen fort. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sagte Elisa zu ihm, woher kommst du, Gehasi? Er sagte, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Da sagte er zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als ein Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es denn Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Schafe und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deine Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee.
ein trauriges Ende. Gehasi war intelligent, er schaltete schnell, er will aus dem Wunder Gottes Kapital schlagen. Er will seine Träume verwirklichen. Knechte, Mägde, Schafe, Rinder und Land besitzen. Das sind Voraussetzungen für ein unabhängiges und sorgenloses Leben. Menschlich gesehen eine super Sache. Jedem von uns Christen liegt so ein Denken nahe. Diener Gottes leben oft von der Hand in den Mund. Bei uns deutschen Missionsgesellschaften wird das Geld immer weniger. Jetzt können wir beobachten, welche Einstellungen wir Diener Gottes zum Geld haben. Lassen wir uns an der Gnade Gottes genügen oder versuchen wir irgendwie an Geld zu kommen und uns von Gott scheinbar unabhängig zu machen? Fangen wir an, in fremden Gewässern zu fischen. Gehasi, er musste lügen. Er vermittelte Naaman, dass es doch gut ist, für die Armen etwas zu geben. Dabei ging es um reine Gnade, welche nichts kostet, welche man auch nicht durch große Spenden erlangen und erhalten kann. Er hinterging Gott und seinen Propheten. Er wurde dadurch ungewollt zu einem Diener Gottes, der sein Wort verdreht hat, der eine falsche Glaubensgrundlage gelegt hat. Wehe uns Christen, wenn wir aus Eigensucht Gottes Wort verdrehen und Gottes Würde beschmutzen. Scheinbar hatte Gehasi das Leben als Diener des Dieners Gottes satt. Es war vermutlich ein ständiges Leben von der Hand in den Mund. Immer unterwegs, immer dem Diener dienen zu müssen. Keine Aufstiegsmöglichkeiten, immer wenig Geld haben und so weiter. Er hatte vermutlich schon lange innerlich mit Gott gebrochen und nur noch auf eine gute Gelegenheit gewartet, seine Ziele zu verwirklichen. Gott und Elisa bleibt das nicht verborgen. Elisa stellt Gehasi zur Rede. Wir lesen nichts von einer Reue und von keiner Bitte um Vergebung. Die Folge ist, der Aussatz von Naaman haftet anschließend auf Gehasi und seine Nachkommen. Eine schreckliche Sache. In Paraguay gibt es ein Lepra-Krankenhaus und die haben so ungefähr 200 bis 300 Menschen mit Lepra registriert. Sie haben geforscht, von welchen Gebieten die Kranken stammen, welche Ursprünge sie haben. Und sie haben gemeinsame Ursprünge entdeckt. Vermutlich haben manche Menschen eine Schwäche im Immunsystem. Diese Immunschwäche wird vermutlich vererbt, welches wiederum die Grundlage für eine Erkrankung in der nächsten Generation ist. Genauso kann eine Schwäche von uns Christen oder eine Sünde sich auf unsere Kinder übertragen. Haben wir eine Schwäche fürs Geld oder andere Dinge, so kann sich diese Schwäche auf unsere Kinder übertragen. Oft bete ich zu Gott, dass er meine Schwächen vergibt und behebt, damit sich nichts Negatives auf meine Kinder und mein Umfeld auswirkt. Ich möchte nichts Schlechtes vererben. Gerne möchte ich vermitteln, dass es eine gute Sache ist, Gott mit Freude zu dienen. Immer wieder gilt, Gott ist treu. Er kommt mit seinen Kindern auf allen möglichen Wegen zu seinem Ziel. Er ist der Herr der Weltmission. Er treibt sie nach seinem speziellen Denken voran. Weiter will er Menschen für diese Aufgabe gebrauchen. Er will Menschen gebrauchen und einsetzen, damit sein Wort durch ihren Mund verkündigt wird. Und es ist ein Vorrecht, als Christ in dieser Mission mitzuarbeiten. Mission geschieht hier und auch überall auf der Welt. Wir sind zur Mitarbeit angefragt. Amen.
Ich habe vor kurzem mit meiner Nichte telefoniert und sie hat mir begeistert erzählt, dass sie letztes Jahr auch hier war. Und sie hat mir berichtet, der Missionar hatte einen Sarg mitgebracht und das hat sie total beeindruckt. Und es bleibt ihr jetzt noch in Erinnerung Und sie sagte daraufhin, der Missionar wollte zeigen, dass man das Gewöhnliche begraben soll und sich auf Neues einlassen soll. Und ich dachte, was könnte ich mitbringen, damit auch etwas bleibt, wenn er wieder nach Hause geht. Ich habe lange darüber nachgedacht und dann kam ich auf meine Gebetskiste, auf meine Gebetsschachtel. Ihr seht, sie sieht schon sehr alt aus und ist ständig im Gebrauch. Ich habe sie von Paraguay mitgebracht. Ich gebrauche sie sehr oft und auch mit unserem Team. Ich habe das Thema, wie evangelisieren Missionare Indianer? Und bei mir fängt Evangelisation beim Beten an. Wenn wir in Paraguay uns unter der Woche treffen in unserem Haus, dann habe ich oft auch die Gebetsschachtel und teile Kärtchen aus. Es stehen Indianernamen drauf. Auf einer Liste sind lauter Gläubige, auf anderen Kärtchen lauter Ungläubige. Und so beten wir sehr intensiv und konkret und persönlich für die Indianer und auch für die täglichen Veranstaltungen. Und es hat uns schon oft geholfen, motiviert zu bleiben. In Paraguay ist alles anders. Dort hat man viel Zeit. Wir haben ein schönes Haus und ein schönes Steinhaus. Und vor unserem Haus haben wir 6 auf 6 Meter einen Vorraum mit Dach, schön im Schatten. Und viele Indianer kommen und reden mit mir und auch mit unserer Familie. Und oft haben sie ein Kind im Arm, in ein Tuch eingewickelt und sind sehr müde von ihrer Reise. Sie laufen 1 Stunde, 2 Stunden, manchmal 3 Stunden und freuen sich über ein Tereré, ein kaltes Teegetränk, das wir zusammen trinken, und wir reden über alles Mögliche. Und immer nutze ich auch die Gelegenheit, ihnen eine Geschichte zu erzählen oder ihnen ein Wort Gottes vorzulesen und sie irgendwie mit irgendeinem neuen Gedanken auf Jesus hinzuweisen. Dann kommen auch viele auf unsere Missionsstation, Kranke, die Medizin wollen, die Tabletten, Salben brauchen. Und wenn sie dann in meiner Apotheke sitzen, dann sage ich ihnen oft auch, jetzt habe ich dir Medizin gegeben für deinen Körper, für deine Wunde, aber die Medizin für deine Seele, dass sie wieder gesund wird, die kann ich dir durch die Tabletten nicht geben. Aber ich möchte dir das Wort Gottes sagen. Ich möchte dir von Jesus erzählen. In meiner Apotheke hat es auch Kassetten mit christlichen Liedern. Sie hören sehr gerne Musik und die verkaufe ich. Und es hat auch viele Kassetten mit Predigten. Viele Erwachsene können nicht lesen. Dann verteile ich diese Kassetten und gerne werden sie zu Hause gehört. Und sie hören auch, ja, von Jesus. Viel bin ich auch mit dem Fahrrad unterwegs. Möchte evangelisieren durch Hausbesuche. Es sind schmale Pfade, wo ich fahre und wo ich mein Fahrrad oft über Zäune drüber lupfe und wo ich über Baumstämme laufe, über Flüsse. Und immer passe ich auch auf, dass ich keine Schlange sehe. Und dann setze ich mich auch wieder zu den Indianern und bringe viel Zeit mit. Wir reden zusammen über ihre Kinder, über ihre Tiere, wie es jedem geht, über die Nachbarn, über die Kolonie. Und wenn ich bei Ungläubigen sitze, dann frage ich oft, wollen deine Kinder auch Bilder sehen? Ich habe schöne Bilder mitgebracht. Und wenn ich dann meine Bildergeschichte auspacke, haben sie schon viele Kinder vor mich hingesetzt und hören gespannt zu. Jeder freut sich, wenn die Missionarin kommt und eine Geschichte erzählt. Wir freuen uns auch, dass wir in der Schule evangelisieren können. In Pipoku haben wir eine schöne Schule gebaut, wo ungefähr 60, 70 Kinder am Schulunterricht teilnehmen. Und ich mache jedes Mal ein Jungscha-Programm, wo ich mit der Gitarre singe, mit den Kindern und Geschichte erzähle, mit ihnen bete, über Gott rede und auch ein Spielprogramm vorbereite oder Bastelarbeiten. Meine Stationshelferin hilft mir immer dabei. Dieses Jahr ist Deborah bei mir und es ist schön, wenn sie mir bei den Bastelarbeiten helfen kann, wenn es immer viele Kinder sind. Nach Paredi fahren wir auch zur Indianerschule. Es ist 14 Kilometer entfernt mit dem Auto. Deborah macht mir die vielen Tore auf, weil dort viele Großgrundbesitzer ihre Kühe haben. Und es ist immer ein erfüllter, schöner Tag, wenn wir zurückkommen. Was ich auch gemerkt habe, es kommt immer wieder darauf an, Indianer zu motivieren, sie einzuladen. In meiner Apotheke, bei Hausbesuchen, auf der Straße, überall lade ich sie immer wieder ein und sage, komm doch auch zum Bibelstudium. Es lohnt sich. Oder ich habe auch schon kleine Einladungszettel geschrieben, nur mit dem Einsatz, komm doch zum Bibelstudium. Gruß Hanna mit einem Bonbon. Und alle haben sich gefreut und waren motiviert, wieder weiterzumachen. Ich finde es schön, Missionarin zu sein. Ich bin es sehr gerne und ich freue mich auch wieder auf meine Ausreise.
Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Die beiden erleben ja seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren richtig Erweckung. Ich habe neulich in einem Bericht gelesen, sie müssen jetzt Kirchenbänke bauen. Kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, Kirchenbänke, weil die Plätze nicht mehr reichen. Wir haben bei Johannes gehört, ganz einfach, wie diese Sklavin gearbeitet hat. Sie hatte Mitleid. Mitleid mit Naaman, weil er Lepra hatte. Lepra, eine todbringende Krankheit. Und das ist so grundlegend für Freundschaftsevangelisation, dass wir erfasst werden von der Not der Menschen. Mitleid bekommen, mitleiden. Und die Hanna hat es ganz praktisch erzählt, wie sie arbeitet dort unter den Indianern. Sie beginnt mit Gebet und macht es wie diese Sklavin, einfach auf Gott hinzuweisen. Ich möchte euch da so Mut machen, da auch, wo ihr seid, egal wo ihr arbeitet, in der Schule seid, auch da mitzumachen, auf ihn, auf den lebendigen Gott hinzuweisen. Nun, es ist mir eine besondere Freude, Bernhard Mück vorzustellen. Bernhard Mück ist verheiratet seit 1990 mit Christine. Er hat 7 Kinder. 3 sind, glaube ich, hier. Stimmt das? 3 Jungs sind hier. Herzlich willkommen euch. 3. Er ist im Beruf Landwirt, hat 2 Jahre einen Einsatz gemacht auf dem Missionsgelände. Kurzzeitmissionar nennen wir das. Und war anschließend 3 Jahre mit CFI, dann auch in Bolivien. Stimmt das? Bolivien, Peru, und ist seit 1990 Missionar bei der Deutschen Indianer Pioniermission. Er arbeitet im Nordosten von Brasilien, oben im Amazonasgebiet. Und er wird jetzt nun berichten, wie Indianer unter Indianern missionieren, wie praktisch sie Freundschaftsevangelisation machen. Vielen Dank.
Ja, ganz kurz zu mir selber. Ich bin es werden bald 48 Jahre, in Stuttgart geboren und bin gleich hier im Nachbarort in Echterdingen aufgewachsen. 15 Jahre meines Lebens habe ich in Echterdingen verbracht und hier, der Flughafen war noch etwas kleiner und hier auf diesen Böden, die hier sind, habe ich den Bauern von Echterdingen geholfen, Kraut zu ernten. 1974 war ein sehr nasses Jahr, da haben wir manchmal 2 Traktoren braucht, um die Krautwägen aus dem Acker zu ziehen. Ich habe hier noch nach meiner Zeit von Peru geholfen, auf diesen Äcker hier Zuckerrübe zu ernten. Und das ist schon etwas ungewöhnlich, wenn man heute hierher kommt und nicht mal mehr der Weg an die Messe findet. Ja. Also es verändert sich in 30, 40 Jahren unheimlich viel. Diese Veränderungen machen auch die Indianer in Südamerika durch. Und es ist für sie wahnsinnig krass, so mehr oder weniger von der Steinzeit ins Jahr 2000 zu flutschen. Ja. Das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Und ich tue mir da manchmal auch schwer, mich in die Indianer hinein zu versetzen, zu spüren, was ist eigentlich das, was sie brauchen, was sie beschäftigt. Denk an deine Nächsten. Ja. Ich glaube, dass nur derjenige an seine Nächsten denkt, der selber mal gespürt hat in seinem Leben, dass Gott an uns persönlich dachte. An uns persönlich dachte er, als er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, weil er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Ihn, unseren Schöpfer. Der Indianer hat zum Teil ganz andere Vorstellungen von Schöpfung. Oftmals also ist der Schöpfungsglaube der Indianer gar nicht so arg dem biblischen Schöpfungsbericht fremd. Deshalb tun sich eigentlich, finde ich, Indianer oft ganz, ganz leicht, wenn sie es mal begriffen haben, was Gott in ihrem Leben bewegt hat. Wenn sie Jesus Christus kennen, wenn sie persönlich ihn kennen, dann ist es auch für sie ein Anliegen, nicht mehr dem Nächsten Schaden zuzurichten, den Nächsten durch kulturelle Dinge körperlich zu verletzen oder zu entstellen. Wir haben ja in allen animistischen, fast allen, also wo ich kenne, alle animistische Kulturen, immer auch Muster, Mensch, Opfer bringen, Gott gegenüber, den Göttern gegenüber. Und bei uns ist es gerade andersrum, bei uns hat sich Gott für uns geopfert. Ich möchte heute erzählen von einem Indianer, den ich habe jetzt erst diese Tage erfahren, dass er nicht mehr lebt. Er ist vor 2 Jahren gestorben, der Felix. Während der Zeit, wo ich als Entwicklungshelfer mit CFI in Peru war, habe ich den Felix intensiv kennengelernt. Er war Missionar, ja, Indianer, der irgendwann mal das Evangelium kapiert hat und Jesus auch wirklich nachgefolgt ist. Und ihm war also ein Anliegen, das Evangelium nicht nur in seinem Dorf den Mitmenschen weiterzugeben, sondern auch eine Reise zu machen von 2 bis 3 Tagen zu Fuß über einen Urwald, kleines Urwaldgebirge, einen anderen Fluss, an den Rio Morona, wo andere Indianer lebten, die zum Teil früher befeindet waren, zum Teil sich früher bekämpft haben. Und er hat in diesen Stämmen 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen evangelisiert, hat das Evangelium auch in diesen Fluss gebracht. Und mich hat es immer bewegt, was diesen Felix getrieben hat, seine Familie, er hat auch eine große Familie gehabt, so wie ich, zu verlassen. Aber was mir besonders gefallen hat, er hat mit einem gewissen Plan gearbeitet, er hat seine Familien da nicht irgendwie hungern zurückgelassen, sondern hat dafür Vorsorge betrieben, hat genügend Kakaosamen dagelassen, es war so die Einnahmequelle dieser Menschen, und auch manchmal Bohnen gesät, dass die Familie was zu ernten hatte, Bananen haben sie sowieso viel gehabt und Maniok. Und wenn er dann weg war, die Familie war versorgt. Und es war ihm ein Anliegen, dass das Wort Gottes auch in einen anderen Fluss kam. Immer wenn Menschen sich aufmachen, dass das Reich Gottes wächst, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, kommen Widerstände. Dort durfte Felix erfahren, dass Organisationen gegen ihn gearbeitet haben. Und es war so heftig, dass sie es ihm verbieten wollten. Diese Organisationen sind oft vom Ausland gefördert. Da war Frankreich ziemlich stark mit drin. An diesem Fluss, am Rio Santiago, haben Forscher zum Beispiel die Antibabypille ausprobiert. Das sind Dinge, die sind vielleicht nicht so bekannt, aber die kommen vor. Und die Indianer haben mir das erzählt. Und wir haben dann diesem Felix eine Gruppe, haben dann diesem Felix gesagt, Junge, du hörst auf mit dieser Sache da, das Evangelium zu verkündigen. Du zerstörst damit unsere Kultur und so weiter. Und haben den richtig unter Druck gesetzt und der Felix steht auf und sagt, ich will dir eins sagen, war ein kleiner Mann, du tust da nicht gegen mich arbeiten, du tust mir das nicht verbieten, sondern du verbietest es dem Allerhöchsten etwas. Und das kann man nicht, das kann der Mensch nicht und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich würde das lieber nicht machen. Hör auf damit. Und na, was Spinnereien. Ich gehe jetzt hoch ins nächste Dorf, da ist auch so ein komischer Christ. Dem werde ich das Gleiche sagen. Ich werde euch verbieten, dass ihr in meinem Stamm, wo ich mehr oder weniger Führungsperson bin, dass ihr das Evangelium dort verkündigt. Er ging weiter, im nächsten Stamm, steigt vom Boot aus und wird von der Giftschlange gebissen. Er wäre beinahe gestorben. Er hat nie mehr etwas gegen diesen Christen, gegen Felix gesagt. Und er hat bis zu seinem Lebensende das Evangelium weiter verkündigt. Ich denke, es bedeutet für uns als Christen immer auch ein Opfer. Und da war mir dieser Felix ein großes Vorbild. Ein Opfer, wenn wir das Anliegen, das Jesus uns gegeben hat, weitergeben. Denn er möchte, dass wir an unseren Nächsten denken. Und wenn wir an unseren Nächsten denken und ihn wirklich lieben, dann haben wir auch Interesse, dass wir ihm das Beste, das wir in unserem Leben erfahren haben, weitergeben. Ich habe kurz erzählt, dass ich hier als Junge gelebt habe. Ich bin dann irgendwann mal in der Landwirtschaft eingestiegen, habe Landwirt gelernt. Und mit 18 Jahren, ich saß auf dem Traktor, habe ein Feld bearbeitet, war mir so, wenn Gott zu mir sagt, ich habe gewusst, dass da irgendwo im Urwald ein Missionar ist, der anscheinend so einen jungen Helfer brauchen könnte. Ja, also junge Leute kann man immer brauchen. Nicht nur junge, wir können auch alte gebrauchen. Ja. Mein Freund, der ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 92, der hat mit 60, ein Deutsch-Brasilianer, ja, mit 60 Jahren hat er zu unserem Missionsleiter gesagt, ich kann nicht predigen, aber ich kann Häuser bauen, könnt ihr mich gebrauchen? Und er hat über 30 Jahre lang, bis kurz vor seinem 90. Lebensjahr, unserer Mission mitgeholfen, auch ganz praktisch anzupacken und Häuser zu bauen. Ja. Auch so können wir mit unseren Gaben, mit dem, was wir sind und haben, Gott ganz praktisch dienen. Und damals, als ich auf dem Acker war, mit 18 Jahren, wie gesagt, da hat Gott mir gezeigt, es geht nicht in erster Linie darum, dass ich selber meine Lebenswünsche verwirkliche. Die wurden kurz vorher so ziemlich krass irgendwo in Frage gestellt. Ich wollte eigentlich großer Farmer werden in Kanada. Und auf einem Gutshof, wo ich mein drittes Lehrjahr gemacht habe, auf dem Hofmauer, mussten wir Lehrlinge die Kleintiere aus dem Gebüsch treiben, damit unser Herr Graf mit seinen Genossen die Tiere da abknallen konnte. Ja. Und auf dieser Jagd war damals unter anderem auch der Fürst Turn und Taxis noch am Leben. Und auf dieser Jagd war auch ein Mann namens Quandt dabei. Damals, glaube nicht ganz so reich wie der Herr Merkle, aber doch sehr wohlhabend. Und dieser Quandt hat sich damals 14 Tage, 3 Wochen nach der Jagd das Leben genommen. Und ich dachte, wenn dieser Mann trotz seiner Millionen den Sinn des Lebens nicht erkannt hat und erfasst hat, dann brauche ich als junger Kerl nicht meinen, das gibt mir der Kick im Leben. Ja. Das habe ich dann abgehakt. Aber dort auf dem Acker hat mir plötzlich wie so eine innere Stimme gesagt, Junge, geh du nach Brasilien. Na, ich wollte nicht. Ich habe meine Karriere vor mir gehabt. Aber ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, diese Arbeit hier, die kann eigentlich jeder machen. Am Traktor da ein Feld bestellen, ja. Aber vielleicht geht nicht jeder nach Brasilien. Und wenn Gott es will, dann gehe ich halt, ja. Da war viel dagegen, aber Gott hat es so geschenkt, dass ich jetzt 25 Jahre bei den Indianern arbeite. Und ich muss sagen, ich kann sehr, sehr viel von den Indianern lernen. Wie sie das machen. Sie machen das auf eine ganz feine Art, wie sie auch die Liebe Jesu weitergeben. Und ganz praktisch. Und oft in ganz kleinen Dingen, ja. Und ich möchte euch Mut machen, einfach auch diese kleinen Dinge, diese kleinen Möglichkeiten, die wir jeder an unserem Platz irgendwo haben, diese zu benutzen, zu gebrauchen, um die Liebe Jesu Menschen weiterzugeben. Unsere Welt, die verlangt nach Menschen, die sucht Menschen, die diese Liebe, die Gott uns geschenkt hat, weitergeben. Und die Indianer sind mir da oft ein großes Vorbild, wenn es auch darum geht, um Opfer zu bringen. Habe ich noch ein paar Minuten? Ja. 10 Minuten, denke ich. Ich möchte einfach kurz noch erzählen von unserer Arbeit dort in Brasilien. Also es ist nicht im Nordosten, sondern im Nordwesten vom Amazonas, aber das ist ja so riesig da oben. Da könnten wir manche Messe bauen, ohne dass das kostbaren Boden da zerstört. Ja. Bei uns im Amazonas, natürlich der Amazonas ist auch sehr kostbar, aber es ist ein Riesengebiet. Wir haben da ungefähr ein Einzugsgebiet von 1000 Kilometer, wo wir unsere kleine Bibelschule dort haben, so wo wir Bibelkurse abhalten. Ja. Und was ich kurz erzählen möchte, vor uns arbeitete eine Mission in einem Stamm und die haben so ein bisschen eine schnellere Methode, wenn da ein paar Christen da sind, dann gehen die wieder weg. Und die Christen haben dann sich sehr schnell zerstritten, einer hat irgendwie die Kirche angezündet und dann ist die abgebrannt. Und als ich dort vor 5, 6 Jahren hinkam, das erste Mal in dieses Gebiet, waren da eigentlich keine mehr da, die an Jesus und an Gott geglaubt haben. Sondern es waren sehr viele Enttäuschte da, die wieder am Alkohol hingen und so weiter. Und die habe dann aber doch, der mit mir dorthin reiste, der stammte aus diesem Gebiet, den gefragt, du, gibt's da vielleicht ein paar Leute, die man einladen können zu einem Bibelkurs? Dann sagt er, doch, also mein Neffe, den könnten wir einladen und nochmal ein. Und dann haben wir dieser Magno und Nilsson heißen die zwei, die kamen dann mit ihrer ganzen Familie zum Bibelkurs. Ich bräuchte jetzt ziemlich lang, um euch das beschreiben, wie schwierig sowas ist. Ich sage das so geschwind, die kamen da einfach. Ja, also die kamen dann viermal, also 5, 6 Wochen waren sie dann bei uns, haben die Bibel kennengelernt. Und einer von diesen Zweien, der Magno, der saß mit seiner Familie ganz hinten, der konnte nämlich nicht lesen und nicht schreiben und war also hat wohl ein bisschen was kapiert schon von Gott und so, aber er hat sich geschämt, weil die anderen schon lesen konnten, schreiben konnten. Und saß ganz dahin, ganz still, aber er hat irgendwie immer zugehört, mitgenommen, was er konnte. Er kam ganz treu. Beim dritten Mal, als er kam, da sind die 17 Personen mit Kleinkindern, Babys, kann man sagen, ja, in einem kleinen Kanu 6 Tage gereist. Die kamen dann an der Brücke an der Straßenquerverbindung Manaus, Portobello kamen die da an. Und ich habe sie abgeholt und die kamen an und haben noch gelacht. Haben sich gefreut. Ich sage, ja, wie ist es euch gegangen? Ja, es war ziemlich hart. Beinahe hätte es ein Kind raus, einen Fluss rausgeschmissen, an so einem Asch, dass sie da hängen geblieben sind. Der Fluss ist dort sehr eng. Ja, und wo habt ihr geschlafen? Ihr habt doch gar nicht reingepasst in das Boot. Doch, wir haben gerade so reingepasst. Geschlafen haben wir dann so um 10 Uhr nachts, wenn wir nicht mehr konnten. Wenn wir so müde waren, haben wir dann unsere Hängematte in den Wald gehängt. Ja, was habt ihr gemacht, wenn es geregnet hat? Dann sind wir alle wieder ins Boot, einer haben uns mit einer Plane zudeckt und haben gewartet, bis es wieder aufgehört hat mit Regen und früh morgens sind wir wieder weitergefahren. 6 Tage. Wenn ich mit meinen Jungen manchmal alle 2 Stunden im Auto sitze, dann kriege ich fast einen Nervenzusammenbruch. Ja. Und dann stellt man sich mal vor, 6 Tage. Und dann kommt er noch freudig an. Und dieser Magno hatte in seinem letzten Kurs dann, ist er vorne gestanden und hat gesagt, ich möchte euch nur zeigen, wie mir Gott geholfen hat. Und ich lese euch jetzt einen Bibelvers vor. Und Gott hat ihm geholfen, er konnte lesen. Er hat lesen gelernt. Und was mich ganz besonders gefreut hat, er hat Gott erlebt. Und das wünsche ich jedem von euch, dass ihr Gott erlebt. Dann erzählte er, wie kurz vor dem Bibelkurs seine Frau einen Schlaganfall hatte. Und wusste ungefähr, was ein Schlaganfall ist, weil in seiner Verwandtschaft eine andere Frau auch schon einen Schlaganfall bekommen hat und seitdem gelähmt ist. Und im Urwald gelähmt zu sein, ist noch etwas schwieriger wie bei uns. Man kann sich da manchmal vor den vielen Stechmücken gar nicht wehren, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Seine Frau lag bewegungslos in der Hütte, in der Herme, sagen wir portugiesisch, ja, bekommen. Das Wasser musste man ihr mit dem Löffel einflößen. Und der Magno in seiner Verzweiflung nimmt seinen Einbaum und paddelt in ein Dorf, wo es eine Krankenstation gibt, um auf der Suche nach ein paar Tabletten. Ja. Ich weiß nicht, hat er ein Aspirin oder was bekommen. Auf dem Rückweg, er wusste, dass diese Arznei seiner Frau nicht helfen kann. Plötzlich eine Stimme sagt, Magno, warum traust du mir nicht zu, dass ich dir helfen kann? Und er hat gesagt, Mensch, ich habe mich geschämt. Ich habe Gott ganz vergessen. Und er kam dann im Dorf an, hat den Lehrer gerufen, gesagt, komm, wir müssen beten für meine Frau. Gott kann ihr helfen. Und das Wunder ist geschehen, dass sie nach ein paar Tagen wieder aufstand und die war dann auch auf dem Bibelkurs, die Frau. Sie kann heute alle Arbeiten wieder verrichten. Gott hat das Wunder getan. Und Leute, die Indianer leben das bei Schlangenbiss, bei Dingen, unsere Jahreslosung, bei uns Menschen gibt es viele Unmöglichkeiten, aber bei Gott gibt es nichts, was unmöglich ist.
Ja, herzlichen Dank, Bernhard Möck. Wir haben gesehen bei Johannes Kunzi von dieser Bibelarbeit, wie diese einfache Sklavin, Israelitin es gewagt hat, ihrem Herrn von dem Herrn zu bezeugen, der helfen kann. Und auch die Hannah Kunzi hat in ihren Worten das so dargestellt, wie sie den Indianern ganz einfach Hinweise gibt auf den lebendigen Gott. Und bei dieser Geschichte, wo Bernhard Möck erzählt hat, von diesem Indianer, der unterwegs war, um von Jesus Christus zu bezeugen, trotz großer Schwierigkeiten, er hat den Mund aufgemacht. Dass mir heute Morgen so mutmachend war, dass die drei es bezeugt haben, wie sie arbeiten, in einfachen Worten. Sie sind Schwaben, sie tun sich manchmal ein bisschen schwer. Auch man hat entdeckt, dass sie, wenn sie lange im Urwald sind, von der Sprache manchmal doch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen haben. Aber ich bedanke mich sehr, sehr bei euch dreien, dass ihr euch so einsetzt dort in Südamerika, um den Indianern das Evangelium weiterzugeben, damit Indianer auch Blutsbrüder in Jesus Christus werden. Vielen Dank euch. Wenn ihr mit den dreien reden möchtet, sie sind in der Mittagspause im Stand der DIPM. Da ist so eine große Ausstellung, da gibt es auch einen Stand der Deutschen Indianer Pioniermission. Können wir sie gerne ansprechen. Auch wir von DIPM bieten das an, so Kurzzeiteinsätze, also Einsätze für ein Jahr. Und so haben ja die beiden begonnen, in der Mission zu arbeiten, indem sie so einen Kurzzeiteinsatz gemacht haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das Programm nach einer Dreiviertelstunde Pause weitergeht um 11:30 Uhr. In dieser Zwischenzeit kann man auch die Missionsausstellung oder die Stände besuchen. Jetzt gleich sammeln wir ein Opfer ein. Dazu werden die Ordner Becher durch die Reihen geben. Dieses Opfer ist bestimmt für die Missionare, die in diesem Jumiko 2009 ausgesandt werden. Und da wird dieses Opfer unter diesen Missionaren verteilt. Ich bitte euch wirklich, legt da kräftig rein, greift kräftig in eure Geldbeutel rein. Es ist so dringend. Warum? Bei diesem Naemann haben wir gehört, er hatte Lepra, eine todbringende Krankheit. Und wir Menschen sind gezeichnet von der Sünde, eine endgültig todbringende Krankheit. Und das Evangelium rettet. Und da arbeiten alle Missionare mit, unterstützt das. Weiter möchte ich noch bekannt geben oder weiter sagen, dass alle Vorträge von diesem Jumiko in ein paar Tagen im Internet drinstehen. Im MP3-Format kann man sie runterladen. Die Adresse steht auf dem Flyer, wo die Internetadresse, wo das zu finden ist. Während der Bibelarbeit von Johannes Kunzi hat mich das so bewegt. In Deutschland leben nur circa 80 Millionen Menschen. Ich gehe ab und zu, bekenne ich einfach so ins Neckarstadion, früher Neckarstadion, zum VfB Stuttgart, wo dann 50.000 sind, kommt mir eine Riesenmenge vor. In Deutschland leben 80 Millionen. Ich habe mich selber gefragt, habe ich noch Mitleid mit den Menschen, die nichts wissen von Jesus Christus, keine Rettung, nicht wissen, wie der Weg der Rettung geht. Ich möchte euch so Mut machen. Habt ihr gesehen, wie es einfach sein kann, einfach auf den hinzuweisen, der Retter ist Jesus Christus. Mit Wort, mit Tat, mit dem Leben, mit Zeugnis. Ja, herzlichen Dank und ich möchte zum Schluss beten. Jesus, du bist es wert, dass man dir dient. Du bist der König aller Könige. Danke, dass du der Retter und Heiland bist, dieser Welt aller Menschen. Ich bitte dich, dass du auch unter uns Menschen, ja uns alle ermutigst, von deiner großen Heilstat weiterzusagen. In Wort, mit Zeugnis, auch mit unserem Leben. Ich bitte dich, Jesus, dass du in den nächsten Tagen jeden von uns eine Person vor Augen gibst, denen wir ein Zeugnis geben können, denen wir einen Hinweis auf dich geben können. Ich bitte dich auch, dass du uns mutig machst, von dir zu bezeugen. Ich bitte dich auch, dass du uns mutig machst, auch wenn Widerstände kommen, wenn Not kommt, an dir festzuhalten. Und auch das wirklich zu leben, dass du unser heilender Retter bist. Segne dein Wort in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.